Wenn man ein Stipendium bekommt, wenn man bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, bei der Stiftung des Deutschen Volkes, bei der was auch immer Stiftung ist, dann kriegt man nicht nur eine finanzielle Unterstützung, um sein Leben zu finanzieren, wenn man einen Anspruch auf BAföG auch hätte, sondern man bekommt auch noch eine sogenannte ideelle Förderung. Das bedeutet, unabhängig davon, wie viel Geld man hat, unabhängig davon, wie viel Geld die Eltern haben, bekommt man nochmal 80 Euro, die man idealerweise dann für Bücher, für sein Studium ausgibt. Das soll jetzt auf 300 Euro erhöht werden und das wird kritisiert von vielen Studierenden bei verschiedenen Stiftungen, unter anderem auch von Stipendiaten der Stiftung des Deutschen Volkes, die sich zu stipendienkritik.de zusammengeschlossen haben. Jetzt habe ich am Telefon jemanden von stipendienkritik.de. Hallo, hörst du mich?
Ja.
Du bist Anselm Oelze, genau, du bist aus Freiburg und du bist auch bei der Stiftung des
Deutschen Volkes. Bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes.
Genau, perfekt. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, diese 80 Euro, die sollen jetzt künftig auf 300 Euro erhöht werden. Warum kritisiert ihr das?
Also es ist erstmal so, dass natürlich die Pläne der Bundesregierung, die jetzt schon im Kabinett zumindest beschlossen worden sind und noch durch den Bundestag müssen, nicht nur die Erhöhung des Büchergeldes vorsehen, sondern das ist eigentlich nur eine Folge eines nationalen Stipendienprogramms, das eingeführt werden soll. Und das geht zurück auf eine Initiative in Nordrhein-Westfalen. Das ist dort angekurbelt worden vom Minister für Wissenschaft, Andreas Pinkwart, der vor circa einem Jahr dort in Nordrhein-Westfalen ein Stipendium eingeführt hat, mit dem Studierende an sämtlichen Hochschulen im Land ausgestattet werden mit 300 Euro im Monat, und zwar einkommensunabhängig. Mhm. Und diese 300 Euro im Monat setzen sich zusammen aus zwei verschiedenen Teilen. 150 Euro kommen von der Wirtschaft, also von privaten Geldgebern, auch durchaus von Einzelpersonen. Das wird von den Universitäten eingeworben und 150 Euro legt dann nochmal das Land Nordrhein-Westfalen drauf. Und diese Idee aus Nordrhein-Westfalen ist jetzt also getragen worden auf die Bundesebene und soll jetzt bundesweit umgesetzt werden und schon ab dem Wintersemester 2010, 2011 soll es also möglich sein, bundesweit ein solches Stipendium von 300 Euro zu erhalten. Und da das jetzt also eine einkommensunabhängige Förderung ist, hat man gesagt, jetzt muss man auch den Anteil bei den begabten Förderungswerken, der einkommensunabhängig ist, und das ist das besagte Büchergeld, entsprechend anpassen, damit alle Stipendiaten und Stipendiatinnen nicht benachteiligt sind mit ihrem Anteil der einkommensunabhängigen Förderung.
Okay, verstehe. Das heißt, die bekommen aber dann weiterhin ihre einkommensabhängige Förderung und zusätzlich nochmal diese 300.
Richtig. Also man hat bei diesen Stipendien, zum Beispiel bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes, aber es gilt für alle anderen 11 großen begabten Förderungswerke neben der Studienstiftung genauso, zwei verschiedene Anteile der Förderung. Eine einkommensabhängige, das wird nach den BAföG-Sätzen berechnet. Das sind 50%. Zumindest bei der Studienstiftung knapp, die das gar nicht erhalten, weil das Einkommen der Eltern oder das eigene Einkommen so hoch ist, dass sie nicht berechtigt sind, diesen Anteil zu erhalten. Alle anderen erhalten zusätzlich dazu diese 80 Euro Büchergeld und es würde eben um 220 Euro nochmal angehoben werden, wenn es denn dazu kommt.
Okay, jetzt habe ich nochmal eine Frage zu diesen Plänen aus Nordrhein-Westfalen. Da sagst du, 150 Euro kommen von der freien Wirtschaft und weitere 150 kommen dann nur vom Land. Sozusagen, dass das Land das drauflegt, erfordert, dass erstmal diese 150 von der Wirtschaft kommen. Wie will man das erreichen und was hat die Wirtschaft davon, dass sie das macht?
Also in Nordrhein-Westfalen läuft dieses Programm jetzt schon seit einem Jahr. Es sind wohl ungefähr, ich hoffe, ich nenne jetzt keine falschen Zahlen, schon um die 1500 Stipendien, die man dort auszahlt. Und laut dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung ist es also so, dass sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen, die zum Beispiel an einer Universität waren und jetzt was an diese zurückgeben möchten von dem, was sie da auch ideell empfangen haben, die Möglichkeit haben, 150 Euro im Monat zur Verfügung zu stellen. Denn, und so lautet die Begründung, die Wirtschaft hat ja ein vitales Interesse daran, dass man hochqualifizierte Nachwuchskräfte im Land hat und muss also auch dafür sorgen, dass die entsprechend ausgebildet werden.
Das hört sich ja sehr nach Idealismus an. Jetzt muss man ja sagen, ganz viele staatliche Aufgaben sind ja sicher im Interesse der freien Wirtschaft und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass jeder sich drum reißt, möglichst viel Steuern zahlen zu dürfen. Also ergibt es da dann auch irgendwie ein inhaltliches Mitbestimmungsrecht, was dann, was weiß ich, irgendwelche Projekte dieser Stipendiaten angeht? Oder also das muss ja schon irgendwie über diesem Idealismus-mäßigen Motivationsgrund hinaus noch irgendwas geben, warum die freie Wirtschaft da, auch wenn es in Anführungszeichen nur 150 Euro pro Stipendiat sind, aber es sind ja dann viele Stipendiaten und das ist ja auch pro Monat. Also kannst du dir da vorstellen, geht jetzt ein bisschen übers Thema hinaus, aber kannst du dir vorstellen, was da die konkreten Interessen der Wirtschaft sein könnten über dieses Ideelle hinaus?
Also es ist, sicherlich ist dieses Argument mit, dass man entsprechende Nachwuchskräfte haben möchte, eines, was durchaus Unternehmer und Unternehmen anzieht, da zu finanzieren, die dann auch entsprechend Kreativität mitbringen, die motiviert waren während ihres Studiums, die dann durch diese 300 Euro beispielsweise finanziell auch unabhängiger und unbesorgter gewesen sind. Das wäre denkbar. Offenbar ist es ja in Nordrhein-Westfalen auch schon einigermaßen so angelaufen. Also es scheint nicht so zu sein, dass man da niemanden findet, der Geld entsprechend gibt. Ein Problem daran ist natürlich die Frage, wer gibt denn Geld wofür? Also werden bestimmte Studiengänge zum Beispiel bevorzugt? Mhm. Meinetwegen Ingenieursstudiengänge kommen dann entsprechend Geisteswissenschaften zu kurz, weil sich zwar Geldgeber finden, diese aber sagen, wir möchten nur Stipendiaten aus bestimmten Studiengängen fördern. Des Weiteren muss man bei diesem Stipendium natürlich auch bedenken, abgesehen davon, dass es eben einkommensunabhängig ist, dass es natürlich keine ideelle Förderung beinhaltet. Das heißt, es ist eine reine finanzielle Förderung und nicht so wie bei den großen Begabtenförderungswerken auch noch ein ideeller Anteil, beispielsweise mit Sommerakademien, wissenschaftlichen Kollegs, mit einer entsprechenden Betreuung durch Vertrauensdozentinnen und Dozenten und anderen Dingen.
Mhm. Das heißt, man kann eigentlich sagen, durch dieses Programm, wie das von NRW aus da geplant und auch schon durchgeführt wird, ist es eigentlich so, Leute kriegen halt Geld, unabhängig davon, wie viel Geld sie eigentlich selber schon mitbringen. Das kann also durchaus auch jemand sein, der eigentlich sehr wohlhabend ist und das überhaupt gar nicht braucht. Aber es gibt auch nichts Inhaltliches, was er dann wenigstens noch zusätzlich bekommen würde, dass man sagen würde, naja gut, die 300 Euro, vielleicht ist es hier falsch ausgegeben, aber dann gibt es ja auch noch die inhaltliche Förderung, wo Leute sich mit Themen auseinandersetzen, wo Leute was vermittelt bekommen. Also eigentlich im Grunde genommen könnte man provokativ sagen, da wird einfach Geld relativ wahllos verteilt, wahllos im Sinne von nicht denen, die es brauchen. Könnt ihr euch vorstellen, warum die Bundesregierung jetzt ausgerechnet diese einkommensunabhängige Förderung erhöhen will, was die Stipendienwerke angeht, beziehungsweise überhaupt, warum sie diese Lösung geschaffen hat in Nordrhein-Westfalen?
Also, was jetzt konkret überhaupt diese Idee betrifft, warum es zum Beispiel nicht so ist, dass man sagt, wir schaffen mehr Plätze bei den Begabtenförderwerken, die wir haben, das hätte man ja auch tun können, ist sicherlich, dass man damit Bund und Länder finanziell entlasten will. Also indem man sagt, 150 Euro kommen aus einer ganz anderen Ecke, nämlich Privatpersonen und Unternehmen, und Bund und Länder zahlen nicht die kompletten 300 Euro, das ist natürlich schon mal eine finanzielle Entlastung, also insofern ein ganz geschickter Schachzug von dieser Seite. Was das von dir jetzt gerade angesprochene Problem der einkommensunabhängigen Förderung betrifft, das ist gerade einer der Punkte, den wir kritisieren, denn es ist sicherlich so, dass dann Studierende in den Genuss dieser Förderung kommen, die das finanziell gar nicht nötig haben, weil sie zum Beispiel aus einem Elternhaus stammen, das sie entsprechend finanziell ausstatten kann, oder weil sie selber ein Einkommen haben, das ihnen eigentlich erlaubt, auch so unbesorgt zu studieren. Wie gesagt, man kann das nicht pauschal sagen. Es gibt sicherlich genug, denen das sehr zu Pass kommt und die das auch von ihrer finanziellen Situation gebrauchen können. Aber das kann man eben bei weitem nicht ausschließen, dass es nicht der Fall ist.
Mhm. Und dass man das jetzt einfach eingeschränkt hätte, dass man gesagt hätte, okay, das kommt Studierenden zugute, die das auch tatsächlich finanziell nötig haben, wäre ja auch denkbar gewesen. Was glaubst du, warum haben sie das nicht gemacht?
Also weil man natürlich darauf setzt, und jetzt halte ich mich mal an diesen Gesetzesentwurf der Bundesregierung, wie es da formuliert ist, dass man möglichst motivierte Studierende in gewisser Weise belohnen möchte für das, was sie schaffen. Und es steht auch in diesem Gesetzesentwurf drin, dass die vorrangigen Kriterien bei der Auswahl derjenigen, die ein solches Stipendium dann erhalten, Begabung und Leistung sein sollen. Jetzt ist natürlich eine ganz große Frage, welchen Begriff legt man da überhaupt zugrunde, welche Auffassung von Begabung und Leistung steht dahinter. Man hat aber zusätzlich mit reingenommen, dass Punkte wie gesellschaftliches Engagement oder die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, in der Gesellschaft berücksichtigt werden sollen. Ebenso auch andere sogenannte lebenslaufbedingte Hürden, wie zum Beispiel ein Migrationshintergrund oder ein Elternhaus, was nicht jetzt zum klassischen Bildungsbürgertum gehört. Nur, die Frage ist natürlich, inwiefern kann das in der Praxis umgesetzt werden? Denn die Universitäten sind jeweils dafür zuständig, dann Studierende für diese Stipendien auszuwählen. Es wird also in die Hand der Universitäten gelegt. Und diese werden unserer Meinung nach schon aus rein bürokratischen Gründen nicht dazu in der Lage sein, ein anderes Kriterium als Leistung, nämlich die Noten, die man im Studium schon bekommen hat, in den ersten beiden Semestern, zugrunde zu legen für diese Auswahl. Die Prüfungsämter werden sicherlich dafür zuständig sein, das entsprechend weiterzugeben. Man wird es nicht schaffen, bei der derzeitigen finanziellen Ausstattung der Universitäten zumindest, auch personell noch extra Stellen einzurichten, die dann weitere Kriterien neben der reinen Notenleistung mit in Betracht ziehen können.
Mhm. Okay, ja, im Grunde genommen, für mich hört sich das ein bisschen an nach einem System, wie einfach Schwarz-Gelb sagen möchte, ja klar, wir tun hier was für die Bildung, aber faktisch wird das Geld schon auch durchaus gerne an möglicherweise die sowieso schon eigene Klientel vergeben. Aber das ist so eine ganz provokative Vermutung von mir jetzt.
Aber einfach. Es steckt insofern sicherlich einer der Kernpunkte mit drin, nämlich das Signal, was an die Öffentlichkeit gesendet wird, ist, wir investieren Geld in den Bildungssektor. Hm. Genau das ist ja auch etwas, was wir, die wir das jetzt kritisieren, dieses Programm in seiner jetzigen Form, begrüßen. Wir sagen also, Geld in den Bildungsbereich zu investieren, der übrigens neben den anderen großen Ressorts, die man so hat, also Arbeits- und Soziales, Verteidigung, Verkehr etc., immer noch den kleinsten Etat ausmacht, in diesem Bereich Geld zu investieren, ist auf jeden Fall vernünftig und mit Blick auf die Zukunft richtig. Nur ist dieser konkrete Schritt jetzt ein falscher Schritt, weil man eigentlich, wie gerade schon gesagt, nicht sicherstellen kann, dass diejenigen Förderung erhalten, die sie auch wirklich nötig haben.
Mhm. Was wäre denn euer Alternativvorschlag oder wie hättet ihr es denn gerne?
Also es gibt natürlich eine ganz große Palette von alternativen Schritten, die man gehen kann. Einer, der jetzt natürlich auch in gewisser Weise gegangen werden wird im Herbst, ist erstmal überhaupt eine Anhebung der BAföG-Sätze. Sowohl der Bedarfssätze als auch der Freibeträge und andere Faktoren, die man da noch stellen kann. Allerdings halten wir diese Erhöhung, die es geben wird, um 2 bzw. 3% für unzureichend. Und was des Weiteren noch neben dieser reinen Anhebung, also dem finanziellen Aspekt, wichtig ist, wäre überhaupt das BAföG an sich in seiner Ausführung zu verändern und zu erleichtern. Mal, um das beispielhafter zu erklären, wenn man jetzt so ein Stipendium bekommt, beispielsweise von der Studienstiftung, wird natürlich der einkommensabhängige Teil auch nach BAföG berechnet. Man hat da aber überhaupt kein Problem, wenn man zum Beispiel den Bachelor nicht in der Regelstudienzeit von 6 Semestern macht, noch ein weiteres Semester zu studieren. Man kann einfach Anträge auf Verlängerung stellen und wenn die gut begründet sind, werden die auch in den meisten Fällen problemlos genehmigt. Anders ist das beim BAföG, was jemand erhält, der kein Stipendium hat. Bei dem ist es äußerst schwierig bis geradezu unmöglich, die Regelstudienzeit zu überschreiten und weiterhin BAföG zu erhalten. Also das sind Schrauben, an denen man auf jeden Fall stellen müsste.
Das heißt, ihr würdet gerne einfach das BAföG auch dahingehend verändern, dass man ein paar der Freiheiten, die man jetzt als Stipendiat hat, auch als normaler BAföG-Empfänger eigentlich bekommen sollte.
Genau, das wäre ein Punkt, wenn man es denn am BAföG festmachen möchte. Ein anderer Punkt wäre zudem die Frage der Studiengebühren. Also wenn denn die Pläne der Bundesregierung sind und sie lauten dezidiert so nach diesem Gesetzesentwurf, dass man neue Anreize für ein Hochschulstudium schaffen möchte, ja, dann ist ja genau die Frage, sollte man das nicht auch in Form der Abschaffung der Studiengebühren tun? Ist dann nicht genau wieder der Anreiz da, denn die Bundesregierung und diejenigen, die an diesem Entwurf gearbeitet haben, haben sehr wohl erkannt, dass die Studien zutage gefördert haben, dass viele Studierende ihr Studium abbrechen oder gar nicht erst beginnen aus finanziellen Motiven. Und diese 500 € im Semester sind ja ein nicht zu unterschätzender Betrag, den man erstmal aufbringen muss und der nachgewiesenermaßen Studierende abhält davon, überhaupt ein Studium zu beginnen oder es länger auszuführen.
Das heißt, das wäre dann der Auftrag an die einzelnen Landesregierungen, sich da quasi umzuorientieren, denn das ist ja eine Sache der Landespolitik. Da gab es ja extra diese Gerichtsentscheidung damals vom Verfassungsgericht, dass es nicht möglich ist, auf Bundesebene Studiengebühren zu verbieten, was genau. Uns ja dann die Studiengebühren in verschiedenen Bundesländern eingebracht hat. Aber wenn es jetzt Schwarz-Gelb ist, die so eine Stoßrichtung ernsthaft verfolgen würden, dann denke ich, dann sollte das ja möglich sein, dass man in allen Bundesländern Studiengebühren wieder abschafft.
Zumindest insofern man eigentlich die eigenen Vorgaben wirklich ernst nimmt und aus den Entwürfen, die uns vorliegen, geht hervor, dass man das Problem sehr wohl erkannt hat. Finanzielle Hürden sind auf jeden Fall da und wenn man die abschaffen möchte, dann ist es ja fraglich, ob es sinnvoll ist, ein Stipendienprogramm einzuführen, anstatt bestehende Hürden erstmal abzubauen.
Mhm. Dann habe ich noch eine Frage. Ich meine, ihr seid jetzt alles Stipendiaten. Wie haltet ihr es eigentlich generell mit Stipendien? Ist das generell ein gutes System oder ist das, könnte man sich da was anderes noch vorstellen, was vielleicht besser wäre?
Ja, jetzt muss man sich natürlich als Stipendiat bei dieser Frage überlegen, da man im Glashaus sitzt, wie sinnvoll es ist, mit den Steinen zu werfen. Aber nein, also das ist ja genau auch ein Punkt, den wir uns als Ziel gesetzt haben, darüber zu diskutieren. Auch nicht nur auf dem Blog, sondern auch in anderen Foren und bei anderen Gelegenheiten, das also überhaupt mal zur Diskussion zu stellen und darüber zu reflektieren, wie sollte man mit Begabtenförderung in Deutschland umgehen, wie sinnvoll ist das. Wenn man das jetzt mal sich genauer anschaut, diese Form von Begabtenförderung, wie wir sie jetzt haben, also mit den 12 großen Begabtenförderungswerken in Deutschland, also der Studienstiftung des Deutschen Volkes mit der als größtes Werk mit 10.000 Stipendiatinnen und Stipendiaten in kirchlichen Stiftungen, den politischen Stiftungen und anderen, die fördern zwischen 1-2% aller Studierenden in Deutschland. Darüber hinaus gibt es noch kleinere private Stiftungen. Man kommt ungefähr auf 2-3% aller Studierenden, die überhaupt Förderung erhalten. Positiv daran ist sicherlich, dass man einen Anteil von ideeller Förderung hat, wie ich vorhin schon erwähnte, zum Beispiel Sommerakademien, wissenschaftliche Kollegs, wo man also sich trifft und abseits des akademischen Curriculums die Möglichkeit hat, auch bestimmte kreative Potenziale zu entfalten. Das klingt jetzt etwas abstrakt, aber das hat sicherlich den Vorteil, dass es dann auch gewisse, wenn man das mal so sagen möchte, Rückkopplungseffekte hat, die positiv sind auch für das Studium an der Universität wieder, von dem auch andere profitieren. Wenn man zum Beispiel neue Ideen und Vorschläge mitbringt in Seminare, dann profitieren ja auch sicherlich andere davon. Problematisch an der Begabtenförderung, wie wir sie zurzeit haben, ist natürlich, es ist eine elitäre Förderung. Elite sagt schon vom Wort immer, dass es eine Auswahl ist, die getroffen wird. Eine Auswahl von Studierenden, die diese Förderung erhalten. Und die Frage, finde ich persönlich zumindest, die man sich stellen muss, lautet natürlich, was berechtigt mich denn dazu, Person A auszuwählen und zu fördern und zu Person B zu sagen, du wirst nicht ausgewählt und entsprechend nicht gefördert. Das Problem, was noch viel stärker dahinter steht, ist ebenso, dass wenn man dann sagt, wir versuchen möglichst viele Leute in Deutschland, viele Studierende in Deutschland zu fördern, man eigentlich die Selektivität, die das Bildungssystem aufweist, was ja mittlerweile längst wissenschaftlich anerkannt ist, damit nicht behebt, auf keinen Fall. Es ist zwar so, und die Studienstiftung hat dazu eine Untersuchung gemacht, dass man geschaut hat, wie viele Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien zum Beispiel kommen in ein solches Auswahlverfahren. Nehmen wir mal eine fiktive Zahl, 10% sind aus Nicht-Akademiker-Familien, die in das Auswahlverfahren kommen. Und nach der Auswahl hat man geschaut, wie viele sind dann noch drin und hat festgestellt, da ist die Studienstiftung bei ihrer Auswahl also selber nicht selektiv, es sind also nach wie vor noch um die 10%. Nur, wer kommt denn überhaupt in diese Auswahl rein? Und da besteht das große Problem, dass natürlich weit vorher schon in der schulischen Bildung und auch bereits davor das Bildungssystem stark selektiv ist und Leute begünstigt, Kinder begünstigt, die aus Elternhäusern kommen, die erstens wesentlich einkommensstärker sind oder aber auch, und das korreliert meistens auch, einen entsprechenden Bildungsstand schon nachweisen. Also da besteht auf jeden Fall eine soziale Schieflage. Die kann auch durch Stipendien in dieser Weise nicht ausgeglichen werden.
Mhm. Jetzt noch eine letzte Frage. Ihr seid ja jetzt schon seit einer Weile mit eurer Kritik auch, versucht ihr auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Gab es denn da schon Reaktionen drauf, außer dass Medienvertreter mit euch sprechen? Also gab es auch von der Politik noch irgendeine Rückmeldung oder habt ihr das Gefühl, das kommt irgendwo an?
Es gab auf jeden Fall Rückmeldungen insofern, abseits der Presse, dass zum Beispiel Andreas Pinkwart, also der besagte Minister aus Nordrhein-Westfalen in der Financial Times, uns Kritikerinnen und Kritiker als elitär und arrogant bezeichnet hat. Elitär deshalb, weil er meinte, mit unserer Kritik an diesem Programm würden wir ja nur zeigen, dass wir die Elite möglichst klein halten wollen, und arrogant seien wir deshalb, weil wir anderen dieses Geld nicht zugestehen wollen. Wir haben daraufhin auch nochmal eine Stellungnahme verfasst, das ist auch in der Financial Times nochmal abgedruckt worden. Das hat ihn zu einem längeren Brief veranlasst, nochmal an uns, also das ist durchaus angekommen. Angekommen ist es auch bei den verschiedenen Parteien. Jetzt am Freitag, dem 7. Mai, war die erste Lesung im Bundestag. Da sind auch Anträge von Seiten der Grünen, der Linken, der SPD eingegangen und auch entsprechende Stellungnahmen dazu, die das kritisieren. Mit denen stehen wir auch in Kontakt. Und angekommen ist es auch zum Beispiel bei der Leitung der Studienstiftung, deren Generalsekretär Gerhard Teufel hat sich jetzt nochmal offenbar dazu genötigt gesehen, eine Pressemitteilung herauszugeben, in der er von offizieller Seite der Leitung der Studienstiftung diese Erhöhung des Büchergeldes begrüßt.
Okay, ja gut, das ist ja immerhin, zumindest nimmt man euch wahr und reagiert auf euch. Wie es da jetzt weitergeht, das wird man dann in den nächsten Wochen sehen müssen. Tschüss nach Freiburg.
Vielen Dank auch, tschüss.